einer Zeit, wo auch der DFB-Präsident quasi sein Gehalt als Ehrenämtler verdoppelt hat auf annähernd 500.000. In so einer Zeit wirkt das natürlich an der Basis fatal. Aber ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass das, was ich so herausfinde, was ich dann öffentlich kommuniziere, dass das sehr unbequem ist, dass das den DFB-Oberen natürlich nicht gefällt. Dass der Fußball sowohl in der Bundesliga, aber insbesondere auch im Zusammenhang mit DFB und Nationalmannschaft ganz, ganz viele Menschen im Land, insbesondere Fans, enttäuscht hat und die wenden sich tatsächlich ab.
Herzlich willkommen zur 17. Folge von Abseitsgespräche. Bei mir ist heute Harald Lange oder eher Professor Harald Lange. Er forscht und unterrichtet an der Uni Würzburg, unter anderem zum Verhalten von Sportfans, leitet dort den Lehrstuhl für Sportwissenschaft, richtig?
Genau.
Speziell auch eben um Fußballfans und außerdem glaube ich, dass er ein ziemlicher Dorn im Auge des DFB ist. Hallo Herr Lange.
Hallo.
Ja, bevor wir anfangen, erstmal die Frage mit dem Kaffee. Die Hörer kennen es schon. Welche Tasse möchten Sie denn?
Ich nehme die von Eintracht Frankfurt.
Eintracht Frankfurt, ist ja. Als Hesse muss das ja fast sein, ne?
Ja, da ist ein bisschen Lokalpatriotismus mit dabei und Eintracht verfolge ich seit langem und fühle mich da ein Stück weit wenigstens gebunden, auf jeden Fall.
Hessen-Kassel haben wir leider nicht hier. Sie kommen ja aus Kassel. War ja auch mal ein Traditionsverein. Dann schenke ich mal ein. Milch, Zucker, irgendwas?
Ich trinke den Schwarz.
Ach, schwarz, schwarz wie die Seele. Schwarz wie die Eintracht.
Genau. Ja, vielen Dank.
Okay. Ja, ich habe es schon gesagt, Sie gelten als starker Kritiker des DFB. Im Vorgespräch haben wir sogar mal drüber gesprochen, dass Sie die Bierhoffisierung des DFB, haben Sie es genannt, obwohl Oliver Bierhoff jetzt nicht mehr im Amt ist, geht die noch weiter. Was meinen Sie denn mit Bierhoffisierung?
Ja, Bierhoffisierung ist so ein Stichwort, mit dem beschreibt man quasi die Ära ab 2014 bis 2022. Eine Ära nach dem WM-Titel, damals in Brasilien, in der man solche Dinge wie Hashtag die Mannschaft und so weiter erfunden hat, mit dem Ziel, diesen Erfolg vollends zu kommerzialisieren, auszunutzen und dann eben durch diese Sonderstellung dieser Mannschaft auf der kommerziellen Ebene möglichst viel rauszuschlachten, ne? Also viel Profit zu machen. Und man hat in dieser ganzen Phase vollends vergessen, wo der Fußball eigentlich herkommt. Der kommt von der Basis, wird getragen in unserem Land von mehr als 25.000 Fußballvereinen oder Abteilungen in Sportvereinen. Und diese Basis hat man tatsächlich mehr und mehr verloren. Ich habe dazu auch mehrere empirische Studien durchgeführt, um dann die Stimmung an der Basis jeweils zu messen, zu bestimmen. Und da zeichnet sich natürlich auch ein düsteres Bild im Hinblick auf die Spitze des DFB ab. Also es ist keine Kritik am DFB an sich, aber es ist eine Kritik an die jeweilige Spitze, bei der man zuweilen den Eindruck hat, dass die viele Dinge einfach als Selbstzweck betreiben, sich zwar wundern, weshalb die Nationalmannschaft nicht mehr so verwurzelt ist in der Bevölkerung, wie das noch vor 2014 vielleicht bei der WM 2006 in Deutschland der Fall war, aber letztlich auf struktureller Ebene aus meiner Sicht viel zu wenig dagegen tun.
Aber die Spitze des DFB war in der Zeit ja auch sehr viel Fluktuation, also es waren ja verschiedene Personen. Macht man das dann gar nicht so an Personen fest, sondern einfach am DFB-Präsidenten, an dem Amt?
Das ist eine super spannende Frage. Die Personen an sich in anderen Kontexten betrachtet sind in den allermeisten Fällen über fast jeden Zweifel erhaben. Also ganz coole Typen, wenn man so will. Allerdings in dem Rahmen DFB, in diesem Strukturgeflecht, in dieser Ochsentour, wie Andreas Rettig das mal genannt hat, also den Weg von einem Funktionär auf Kreis- und Bezirksebene bis hin in die Landesverbände hinein und dann in den DFB hinein auf dieser Ochsentour, da geht dann doch einiges vom Charisma einiger Fußballfunktionäre verloren. Und sie ordnen sich dieser Struktur im DFB, in der DFB-Spitze, dieser Machtstruktur bereitwillig unter, weil sie natürlich da auch viele Vorteile davon haben. Und wegen dieser vielen Vorteile, finanzieller Art, aber auch im Blick auf Image und Ansehen, im Blick auf Macht, mit Blick auf diese Vorteile haben sie natürlich keine große Lust, dieses System zu verändern. Und meine Forderung seit Jahren lautet ja, dass man das System DFB durchlässiger machen muss. Durchlässiger für Köpfe, aber auch für Ideen, die von der Basis kommen können.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde das Amt, also als würde man als DFB-Präsident qua Amt zum Arschloch werden.
Ja, so hart würde ich das jetzt nicht formulieren. Das sind einfach dann Zwänge. Die investieren sehr viel in PR-Arbeit, machen viele Auftritte einfach nur aus PR- und Imagegründen, weil sie natürlich auch immer einen Blick auf die Sponsoren, auf die Partner aus der Wirtschaft und einen Blick auf ihr vermeintliches Image werfen müssen und machen aber gleichzeitig sehr viele unpopuläre Entscheidungen im sportlichen Bereich. Stichwort Trainerbildung. Da ist durch das neu eingeführte Punktesystem ist vielen Trainertalenten der Weg in die Spitze der Trainerjobs einfach verbaut. Die werden ausgeschlossen. Der DFB kommt an der Stelle rüber wie so ein Closed Shop. Man möchte da nicht jeden dabei haben. Genauso wie es die Talentförderprogramme betrifft, da werden jetzt einige Stützpunkte, vor allem im ländlichen Raum, geschlossen. Es gibt keine Alternativen. Die Trainer an den Stützpunkten haben schon seit über 20 Jahren keine Gehaltserhöhung mehr bekommen und
Das
in einer.
bei der Inflation gerade, ne? So, also ich.
Ja, das ist einfach, die Trainer sind natürlich, machen das ja alle nebenberuflich, sind auf diese Finanzspritze in dem Sinne nicht angewiesen. Aber in der Zeit, wo auch der DFB-Präsident quasi sein Gehalt als Ehrenämtler verdoppelt hat, ne, von 250.000 auf annähernd 500.000, und er braucht das im Grunde auch nicht, er ist ja als ehemaliger Staatssekretär aus Nordrhein-Westfalen, auch was das betrifft, gut abgesichert. In so einer Zeit wirkt das natürlich an der Basis fatal, sind Zeichen, auf die man eigentlich hätte verzichten können. Und das sind die Kritikpunkte, die ich seit Jahren da vortrage, die ich auch empirisch mit Blick auf die Stimmung an der Fanbasis, mit Blick auf die Stimmung an der Fußballbasis immer wieder belegen kann.
Haben Sie so Hauptkritikpunkte? Also Sie haben jetzt schon einige genannt. Was sind noch Sachen, die Sie am DFB aktuell kritisieren möchten oder würden?
Ja, ich denke, mit den Punkten sind schon die Kernbotschaften genannt. Also das System muss durchlässiger werden, durchlässiger für kluge Köpfe, für kluge Ideen von der Basis. Das System muss transparenter werden und das System muss sich auch dahingehend reformieren, dass die vielen Millionen, die der DFB ja einnimmt, also es ist ja nach wie vor ein reicher Verband, obwohl sie ja seit vielen Jahren über Finanznöte klagen, aber das sind Klagen auf hohem Niveau, dass man das Geld auch ganz anders einsetzt. Ne? Man hat in Frankfurt so eine DFB-Akademie gebaut, die ausschließlich Zwecken des Spitzensports, des Profifußballs, sprich der Nationalmannschaften, dient, was in gewisser Hinsicht ganz okay ist, aber dann müsste im Gegenzug auch viel mehr für die Basis gemacht werden. Man müsste darüber nachdenken, dass man Programme startet, die gerade Kindern und den Eltern dabei hilft, den Fußball und den Sport für ihre Kinder besser zu finanzieren. Muss die Trainerausbildung viel, viel weiter stecken und muss natürlich in so Themen wie beispielsweise Frauenfußball, aber auch Fördern von weiblichen Funktionären oder von Frauen im Traineramt, da muss man weitaus mehr tun als das, was bisher zu beobachten ist.
Haben Sie das Gefühl, Sie werden, also Sie sind ja absolut ein Fachmann, deshalb haben wir jetzt, glaube ich, die meisten Zuhörer verstanden. Haben Sie das Gefühl, Sie werden gehört oder Sie sind da einfach außen vor und das prallt am DFB und an den Funktionären ab, diese Kritik?
Ja, also an der Spitze des DFB prallt das möglicherweise ab. Das ist mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Für mich ist
Das ist ja dann
wichtiger.
schon sehr frustrierend. Ich meine, Sie haben wissenschaftliche Belege, was falsch läuft und.
Ja, das ist mein Job, ist es einfach auf bestimmte Dinge hinzuweisen, bestimmte Dinge zu vermessen und auf die Zahl zu bringen und diese Zahl dann auch öffentlich zu machen. Das ist mein Job. Und was die Verantwortlichen damit machen, ist dann natürlich deren Aufgabe und Verantwortung. So wie ich das wahrnehme, werde ich schon viel gehört, insbesondere bei den Medien, aber auch bei Fußballerinnen und Fußballern an der Basis. Bin da auch im regen Austausch mit diesen Leuten. Aber ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass das, was ich so herausfinde, was ich dann noch öffentlich kommuniziere, dass das sehr unbequem ist, dass das den DFB-Oberen natürlich nicht gefällt. Es ist aber auch keine persönliche Kritik an den Menschen, wie ich das ja eben auch schon geschildert habe, sondern es ist einfach eine Kritik an der Struktur und an der nicht oder nur zu wenig vorhandenen Reformbereitschaft. Und da meine ich, da bricht einem doch eigentlich kein Zacken aus der Krone, wenn man sich da mal hinsetzt und mal versucht, das Ganze grundständig neu zu denken und aus diesen bisherigen Bahnen mal auszuscheren. Das wäre mein Wunsch.
Kommen wir mal von der Vergangenheit in die Zukunft. Jetzt steht eine Heim-EM vor der Tür im Sommer. Viele vergleichen sie mit dem Sommermärchen 2006. Freuen Sie sich denn auf Public Viewing im Biergarten und so, wie es das damals schon gab?
Nicht wirklich. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die EM, werde mir die Spiele auch anschauen. Und wenn ich mal keine Lust habe, muss ich sie aus beruflichen Gründen anschauen, aber das wird nicht passieren. Ist jetzt also anders als bei der WM in Katar damals. Da hatte ich bei vielen Spielen einfach keine Lust dazu zu schauen. Das ist diesmal was anderes. Ich freue mich drauf. Ob ich da jetzt Public Viewing wahrnehmen werde, das weiß ich nicht. Sowas wird ja auch allgemeinhin kurzfristig entschieden. Hängt auch vom Wetter ab, hängt auch davon ab, was meine Nachbarn, Freunde, was wir in meiner Stammkneipe alles so machen. Und das entscheide ich dann wie jedes Mal situativ. Aber fest steht, ich freue mich drauf auf jeden
Haben
Fall.
Sie Karten für ein Spiel?
Nee, ich habe keine Karten. Ich habe auch gar nicht versucht, Karten zu bekommen. Ich genieße das mit Freunden zu Hause, mir das anzuschauen, wie ich das bei Länderspielen übrigens meistens mache.
Das war der Abseitspfiff. Herr Lange, wir haben heute keinen Gast, der was spricht, sondern das übernehmen heute ich. Meine Frage an Sie wäre, Herr Lange, wieso ist denn meine Begeisterung persönlich bei mir verschwunden? Also meine Begeisterung für den Fußball. Ich erzähle Ihnen mal kurz aus meiner Sicht, wie das lief. Katar 2022, die WM, Sie haben es schon angesprochen. Ich hatte einfach aus moralischen Gründen, ich weiß noch nicht, ob ich es heute immer noch so streng sehen würde, aber ich hatte damals einfach keine Lust, das zu verfolgen. Und habe dann auch gemerkt, dass mir das nicht fehlt. Und dann ging es weiter mit, dann war irgendwann mal Paris Saint-Germain gegen Manchester City im Champions League Halbfinale, glaube ich. Und das ist halt dann Saudi-Arabien gegen Katar, so die Staatsfonds von beiden Ländern, die diese Vereine, denen diese Vereine gehören. Habe ich mir auch gedacht, also das würde ich mir nicht anschauen. Und so peu à peu, ich habe dann irgendwann aufgehört, so ein Fußball-Manager-Spiel zu spielen. Seitdem verfolge ich die Bundesliga kaum noch. Und jetzt kann ich Ihnen nicht sagen, wann ich das letzte Mal so richtig aktiv mich hingesetzt habe, um mir ein Fußballspiel anzugucken in der Bundesliga. Dafür bin ich fast jedes Wochenende irgendwo im Amateurfußball oder guck mir sogar im Stream manchmal Regionalligaspiele oder sowas an, weil ich das Gefühl habe, das ist der ehrlichere Fußball. Woran liegt das? Bin ich einfach satt oder können Sie das ein bisschen wissenschaftlich erklären?
Also auf jeden Fall kann ich das, was Sie jetzt geschildert haben, dahingehend bestätigen, dass mir das ganz, ganz viele Menschen genau in dieser Art und Weise schildern, wie Sie das gemacht haben, noch in verschiedenen Facetten. Aber daraus kann man tatsächlich aus den letzten Jahren so etwas wie einen roten Faden rausinterpretieren, dass der Fußball sowohl in der Bundesliga, aber insbesondere auch im Zusammenhang mit DFB und Nationalmannschaft ganz, ganz viele Menschen im Land, insbesondere Fans, enttäuscht hat und die wenden sich tatsächlich ab. In der Bundesliga ist das Ganze noch gekennzeichnet durch so ein Dauerspiel, so ein Wechselspiel zwischen Abwenden und wieder Zuwenden. Und gegenwärtig sind die Zuschauerzahlen in der Bundesliga ja wieder dramatisch steigend. Bei vielen Vereinen sind die Spiele grenzenlos ausverkauft, ne?
Woran
Ist
liegt
schwer an
das?
Tickets. Das sind Vereine, die es halt nach der Pandemie geschafft haben, ihre Politik in Richtung Fans anders zu gestalten. Das ist übrigens auch ein ganz spannender Punkt. Da gibt es Vereine wie St. Pauli, wie Eintracht Frankfurt, wie Mainz 05 und so weiter. Die hören auf Fans, ne? Die nehmen die Stimme der Fans wahr, die machen auch eine andere Fanpolitik, nicht so abgehoben, nicht so arrogant. Und das sind dann auch Vereine, die dann auch mal unbequem werden gegenüber der DFL-Spitze, aber auch gegenüber der DFB-Spitze. Und an diesen Beispielen kann man dann als Fan auch merken, auch meine Stimme hat Gewicht, vor allem dann, wenn wir uns solidarisieren, zusammenschließen und dann für unsere Interessen in einem Verein zusammenwirken. Das ist eine Beobachtung, die ich seit einigen Jahren mache, dass auch die Mitgliederzahlen in den Vereinen wachsen und gleichzeitig auch die Mitgliederzahl derer, die dann zur Vereinsjahreshauptversammlung gehen, auch deutlich angewachsen ist in den letzten Jahren. Und da merkt man, dass so diese Sportpolitik, die auf der Tribüne in der Kurve gemacht wird, Stichwort Investoreneinstieg und Tennisball, dass diese Politik auch mit Blick auf unser Vereinsrecht, unsere Vereinskultur und Tradition in die Mitgliederversammlung hereingetragen wird und dass die Fans in unserem Vereinswesen auch Verantwortung übernehmen wollen und darüber auch die Ausrichtung und Struktur der Vereine, der DFL und vielleicht sogar des DFB perspektivisch mehr und mehr bestimmen wollen.
Zwei prominente Beispiele sind ja, glaube ich, Hertha BSC, die jetzt einen Präsidenten hatten, der aus der Kurve kam. Und der erste FC Nürnberg bei uns in der Region, wo ja auch die Fans wirklich den Aufsichtsrat darüber entschieden haben, wer in den Aufsichtsrat darf oder nicht darf und wem sie da wohlgesonnen sind und nicht. Wenn sich die Fans, die Fußballfans vom Fußball abwenden, von der Fußball-Bundesliga, gibt es jetzt Formate, denen sie sich zuwenden können? Alternativen, Baller League heißt das, Icon League, das sind Spielformen, die im 5 gegen 5 auf einem Kleinfeld ausgespielt werden, mit ein paar neuen Regelungen, ein Spieler mehr und so Sachen, 3 gegen 3 für 3 Minuten. Wie finden Sie das? Wie stehen Sie dazu? Glauben Sie, das kann sich auch vor allem langfristig etablieren?
Also um direkt zu antworten auf das Stichwort Baller League, da bin ich sehr skeptisch, ob das eine langfristiges Format werden wird. Gegenwärtig war es ja so halbwegs erfolgreich. Ne? Die haben im Stream ganz passable Reichweiten gehabt.
Ich glaube, um die 80.000 waren häufiger mal in Streams, ne?
Ja, ja. Also das ist schon etwas, naja, ist natürlich nicht mit den ganz großen Sportarten und so weiter zu vergleichen. Aber es spricht ja auch eine ganz andere Zielgruppe an. Ich meine mal mehr so an der Schnittstelle zwischen so Hallenfußball und Klamauk. Ne? Da werden dann auch Fans hellhörig, die sowas toll finden und die lassen sich in dieses Format dann mehr oder weniger reinziehen. Das ist nach meinem Dafürhalten eine überschaubare Gruppe und die wird noch überschaubarer werden, wenn Toni Kroos dann mit seiner Icon League auf den Markt kommt im Spätherbst oder Herbst diesen Jahres. Dann gibt es da nochmal eine neue Konkurrenz und dann wird man gucken, ob dieses Neue da durchsetzen kann. Aber insgesamt ordne ich all solche Entwicklungen so ein, dass wir einen sich rasant ausweitenden Markt an sportbezogener Unterhaltung haben. Also nicht nur solche Neuerfindungen wie Baller League oder Icon League und so weiter, sondern eben auch, dass der amerikanische Sport zusehends nach Deutschland kommt. Stichwort die NFL-Spiele in München oder in Frankfurt, die ja zigfach überzeichnet waren und ausverkauft waren und die dann quasi innerhalb weniger Jahre eine riesengroße Fanbasis in Deutschland haben aufbauen können, obwohl sie ja bis vor wenigen Jahren gar keine Spiele hier abgehalten haben. Und daran merkt man, dass der Sportmarkt, der Sportunterhaltungsmarkt, der wird, das heißt, es wird Konkurrenz aus allen möglichen Erdteilen geben. Gleichzeitig werden unsere, in Anführungszeichen, Produkte wie Fußball-Bundesliga versuchen, auch Fuß zu fassen in Nordamerika, in Asien und anderswo, in Afrika und so weiter. Das heißt, der Markt wird ganz schön durcheinander geschüttelt und bei der Vielfalt an möglichen Angeboten ist es für den Streamer, für den Kunden, für den Abnehmer, für den Fan am Ende des Tages wichtig, dass man eine Kernbotschaft hat, dass man weiß, worauf lasse ich mich bei Bundesliga-Fußball ein, worauf lasse ich mich bei Baller League ein und worauf lasse ich mich bei der NFL ein. Das heißt, diese Kernbotschaft, die muss klar herausgearbeitet werden und die allermeisten Sportarten, gerade bei uns im DOSB in Deutschland, aber auch auf dem deutschen Sportunterhaltungsfernsehmarkt, die allermeisten Sportarten haben authentische, klare Linien, Kernbotschaften, so auch der Fußball. Und da würde ich perspektivisch mit Blick auf die globalen Entwicklungen dringend raten, dass man diese Kernsachen bewahrt, dass man die ausbaut und dass man an den Stellen zum Unterscheidungsmerkmal wird gegenüber anderen Sportarten.
Können Sie das ein bisschen konkreter machen, was das für Botschaften sind?
Beispielsweise der Fußball in Deutschland, der wird nach meinem Dafürhalten im Wesentlichen über zwei Entwicklungen populär gehalten und wertvoll gehalten. Die eine Entwicklung ist im Bereich der Fankultur. Das heißt, Fußball schafft es in Deutschland, so verwurzelt zu sein, dass man über Generationen hinweg in einem Stadtteil, in einer Region sich an einen ganz bestimmten Club, einen bestimmten Verein bindet, mitunter so weitgehend, so fest, dass man da auch von einer Ersatzreligion sprechen kann. Das heißt, Fußball ist Teil von Kultur bei uns im Land.
Mein Opa war auch schon beim Club oder in Dortmund im Stadion oder so. Ja, okay.
Ganz genau. Und darüber wird das attraktiv. Und deshalb schließt man sich auch beispielsweise dem Club an, selbst als jetzt 12-Jähriger, der so anfängt, sich zu orientieren, wohl wissend, dass die gar nicht in der ersten Liga spielen und möglicherweise noch eine Zeit brauchen, bis sie wieder dort spielen. Das ist dann egal, weil diese kulturellen Momente weitaus wichtiger sind als dieses oberflächliche, naja, ich will gewinnen. Aber selbst die erfolgsverwöhnten Fans, die stehen seit gestern ja vor der schwierigen Frage, oh, traue ich mich jetzt, mich Bayer Leverkusen langfristig anzuschließen oder mache ich doch auf Nummer sicher und gehe doch zu den Bayern? Die werden es ja wahrscheinlich nächstes, übernächstes Jahr vielleicht wieder schaffen und so. Also da ist ein bisschen Bewegung reingekommen, das ist gut. Aber ich wollte noch auf das zweite Argument neben diesem kulturellen Argument hinweisen. Und das ist das im Moment, sagen wir mal, gelebte Demokratie, Mitbestimmung, Partizipation. Der Fußball ist nicht nur ein Kunstprodukt, was von irgendwo daherkommt und was aufgrund seiner besonderen Ästhetik die Menschen in den Bann reißt, sondern Fußball ist etwas, da können wir uns sofort mit identifizieren. Es ist unser Fußball. Wir sind häufig auch Mitglied irgendwo auf dem Dorf, in einem Stadtteil, in einem Fußballverein. Und wir haben das System so begriffen, das ist am Ende unsere Nationalmannschaft, weil jeder Fußballspieler, jede Fußballspielerin in diesem Land Teil des ganzen Systems ist. So sind wir sozialisiert, so sind wir aufgewachsen. Da können wir auch mitbestimmen in den Vereinen, in unseren Mannschaften, in der Trainerbildung und so weiter. Da können wir mitbestimmen, da können wir teilhaben. Und das wäre wirklich gut und wichtig, wenn diese.
Das, was den Fußball so erfolgreich gemacht hat, dass jeder, dass die Schwelle so niedrig ist. Jeder kann
Ja,
Fußball spielen. Man braucht einen Ball und irgendwas, was so ähnlich ist wie ein Tor, wo man hinschießen kann und dann kann man schon Fußball spielen.
und das
Ja.
geht überall in dieser Gesellschaft, auf jedem Fußballplatz, auf jedem Pausenplatz in der Schule, überall kann man das machen, überall sammelt man solche Erfahrungen. Und selbst dann, wenn man nicht mehr so gern laufen mag und nicht mehr und etwas älter ist und nicht mehr so regelmäßig spielen will, dann kann man sich aber in seinem Verein engagieren für das Gesellige, für die Gemeinschaft, für den Nachwuchs. Und das ist enorm wertvoll. Und das wird zuweilen vergessen, dass das eigentliche Tafelsilber unserer Fußballentwicklung, unserer Fußballkultur ist.
Sie haben vorhin gesagt, ich wollte da nicht einhaken, aber das Thema interessiert mich sehr. Die NFL ist in Deutschland absolut populär geworden, hat bestimmt auch ein bisschen was vom Fußball verdrängt, obwohl die NFL ja noch viel, viel kommerzialisierter ist als der Fußball in Deutschland. Also da gibt es Auszeiten, die nur so lang sind, damit genug Werbung geschalten werden kann und also wirklich jeder Flecken für Fernsehübertragung ist irgendwie mit Werbung zugepflastert. Das ist ja eigentlich das, was wir dem Fußball hier vorwerfen, oder? Warum funktioniert die NFL dann trotzdem in Deutschland? Fehlt da einfach noch die Erfahrung der Zuschauer? Kennen die das noch nicht so gut, dass sie davon genervt sind?
Ja, das ist eine super spannende Beobachtung. Daraus kann man schließen, dass die potenziellen Sportfans in diesem Land, egal ob sie jetzt für Leichtathletik, Turnen, Fußball oder Eishockey sind, dass die nicht prinzipiell gegen das Moment der Kommerzialisierung sind, sondern ganz im Gegenteil, dass sie bestimmte Momente der Kommerzialisierung sogar wertschätzen, toll finden, klasse finden, weil sie da sehen, das bringt diesen Sport, sei es jetzt in der Leichtathletik, im Eishockey oder anderswo, voran. Aber, und das ist das große, fett unterstrichende Aber, beim Fußball macht man da Ausnahmen. Da gibt es Sonderregelungen dahingehend, dass man meint, als Fan hin und wieder bemerkt zu haben, dass da bestimmte Grenzen des guten Geschmacks überschritten wurden, dass da Spielergehälter in astronomische Höhen getrieben werden, dass der ganze Fußballzirkus mit Geld vollgepumpt ist, noch und nöcher. Und egal wie viel Geld im Spiel ist, der Ruf nach noch mehr Geld wird immer lauter, immer lauter. Und da sehen dann viele Fans die Kommerzspirale als eine überdrehte Spirale an. Und deshalb ist man im Fußball weitaus kritischer als in anderen Bereichen. Und weil Sie das Thema NFL angesprochen haben, ich denke mal, NFL-Profis verdienen mindestens genauso viel, eher noch mehr als Fußballprofis, je nachdem, um welche Profis wir uns da genau kümmern und in den Blick nehmen. Aber da ist das Moment noch, das ist historisch tatsächlich so gewachsen. Also die amerikanischen Profisportarten, die haben ihre Ursprünge viel mehr in solchen Veranstaltungen, die ich jetzt mal ein bisschen despektierlich als Zirkusveranstaltungen bezeichne, wo ist diese Vereinsstruktur, dieses Vereinswesen, diese demokratisch verfassten Strukturen wie bei uns im europäischen Sport, aber insbesondere im deutschen Sport, so historisch gesehen gar nicht gab. Da gab es schon immer Sonderwege. Deshalb gesteht man es denen da auch zu, dass die sich ganz anders kommerziell aufstellen können. Da wirft die Kommerzialisierung dann nicht sofort einen ganzen Schatten auf die Organisation und auf das Spiel.
Da war es schon immer so, deswegen ist es denen jetzt aktuell doch erlaubt. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Ob das, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch irgendwann, auch in Deutschland, die Leute sagen werden, nee, das ist nicht mehr mein American Football, wenn es das jemals gegeben hat oder geben wird. Wir kommen mal noch zu einem anderen Thema. Sie sind ja nicht nur Fanforscher, sondern auch Sportwissenschaftler, leiten den Lehrstuhl Sportwissenschaft in Würzburg an der Universität. Machen Sie eigentlich selber noch Sport?
Ja, mein Sport hat sich im Wesentlichen auf Radfahren und Wandern reduziert. Und ich mache auch jetzt im Sommer mit Studierenden zusammen eine Alpenüberquerung zu Fuß.
Ah, als Projekt der Uni oder wie?
Genau, wir konzipieren eine Trainerbildung, so ein Gesundheitssportprojekt zum Thema zu Fuß unterwegs sein, Mobilität, Wandern. Und arbeiten das zunächst theoretisch aus bei uns im Seminarraum, leiten daraus einige Teilprojekte ab und führen dann alles mit dieser Exkursion nochmal zusammen und verbinden dann Theorie und Praxis des Alpinismus und des Wanderns in genau dieser Exkursion.
Weil Ihnen liegt es am Herzen, dass sich die Deutschen mehr bewegen. Das habe ich auch gelesen.
Ja, was heißt jetzt am Herzen? Also ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, auch aus meiner Familie, wofür Bewegung alles gut ist. Ne? Dass wir quasi schon als Kleinkind über Bewegung unsere Welt erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Das hat alles immer irgendetwas mit Bewegung zu tun. Ich habe selbst sehr viel von Bewegen profitiert. Ich finde, Bewegung macht Spaß, insbesondere in den kulturell imprägnierten Ausdrucksformen, sprich in unseren Sportarten. Und deshalb denke ich, es ist unsere Aufgabe, Bewegung, Spiel und Sport auch gesellschaftlich so populär zu machen, dass wir möglichst vielen Menschen einen Zugang dazu verschaffen. Und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger, so nach dem Motto, ah, du musst dich mehr bewegen, damit deine Herz-Kreislauf-Werte oder Blutwerte besser werden. Da würde ich eher sagen, na, das hat was Therapeutisches, sondern bei mir als ursprünglich ja Sportpädagogen geht es eher darum, Bewegung soll Spaß machen, soll Freude machen. Und ich finde es ausgesprochen faszinierend, wenn sich Menschen an Bewegung, an Sport, aber auch an Fankultur binden, wenn sie sich da richtig reinsteigern und dann bemerken, oh ja, das ist Teil meines Lebensstils, das ist Teil meines Lebenskonzepts. Da finde ich Freunde, da habe ich Spaß, da gehe ich gern hin. Das ist eine Entwicklung, da möchte ich drin forschen, möchte die Bedingungen herausfinden, wie man Menschen da binden kann. Und so arbeite ich.
Zum Schluss, wenn wir schon mal so einen Fachmann hier haben, glauben Sie, Sie forschen in 3 Jahren darüber, was beim Sommermärchen 2024 in Deutschland passiert ist?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde mir wünschen, dass ich ein gigantisches Ereignis hinterher analysieren und auswerten kann. Dass wir ein neues Sommermärchen erleben, würde ich mir wirklich von Herzen her wünschen. Aber das sage ich nicht als Forscher, als Wissenschaftler, sondern das sage ich einfach so persönlich aufgrund meiner Vorlieben, meiner Wünsche, meiner romantisch verklärten Bezüge zu diesem Spiel, zu diesem Fußball. Und ich wäre da offen, in welche Richtung es auch immer geht. Das ist ein spannendes Ereignis, ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis. Und egal, wohin es geht, wir können daraus lernen, wir können Schlüsse ziehen. Und da sollten wir uns nicht verstellen, sondern auch die Wissenschaft hier und da zu Rate ziehen.
Aber einen Tipp möchten Sie nicht abgeben.
Möchte schon.
Halbfinale?
Achso, was die Mannschaft betrifft.
Ja,
ich kann keinen realistischen Tipp abgeben. Ich wünsche mir, dass sie bis ins Finale kommen. Ich wünsche mir auch, dass sie den Titel gewinnen. Ich halte das mit Blick auf manche Spieler, auch mit Blick auf den Trainer, durchaus auch für möglich. Aber die anderen Mannschaften sind natürlich auch gut. Von daher ist man da vollends offen. Aber ich fürchte, viel mehr als Viertelfinale wird nicht drin sein.
Also halten wir fest, Harald Lange glaubt nicht an ein neues Sommermärchen, vor allem, weil Sie den Begriff ja auch gar nicht mögen, das haben Sie mir auch schon gesagt. Okay, zum Schluss haben wir bei uns immer so eine Kategorie, die nennt sich Kurvenlyrik. Da geht es darum, dass wir Gesänge aus der Kurve, aus den Fankurven, in Gedichtform vortragen und der Gast darf sie dann beenden, wenn er es denn kann. Passend zum Thema von heute habe ich mir mal was Neues aus der Kurve geholt. Ich beginne einfach mal schauen, ob Sie es dann zu Ende kriegen. Völlig losgelöst von der Erde.
Liegt der DFB in Richtung Viertelfinale?
fliegt das Raumschiff schwerelos, geht es, glaube ich, weiter, ne? Die neue Torhymne des DFB
Achso,
in Sils.
ich soll das richtig sagen.
Ja, nö, das war schon okay so. Sehr kreativ, muss man sagen.
Ich denke mir immer was Neues aus, ja.
Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben schon wieder, haben schon wieder rum. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß.
Auf jeden Fall, das hat mir Spaß gemacht. Auch mit dem lyrischen Teil zum Abschluss, da hätte ich jetzt noch Lust, eine Viertelstunde weiterzumachen.
Ja, Sie haben ja eine Kolumne, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was drin verwenden.
Genau. Und da muss ich mich auch gleich wieder hinsetzen, denn morgen muss ich schon die nächste wieder abgeben. Hab Spaß dran.
Ist dann praktisch gestern, wenn diese Folge hier erscheint.
Genau,
Ja.
ja, schön.
Okay. Vielen Dank. Dann viel Spaß noch bei der Arbeit und ich wünsche Ihnen trotzdem eine schöne Fußball-EM auch übers Viertelfinale hinaus.
Alles klar, das werde ich haben. Besten Dank, gib die Wünsche zurück und bis bald mal wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die 17. Folge von Abseitsgespräche. Folgt uns gerne auf den verschiedenen Podcatchern oder bei Spotify. Klickt die Glocke an und abonniert unseren Podcast. Könnt auch gerne kommentieren, wenn ihr Feedback habt oder euer Feedback an podcast@meinpost.de. Vielen Dank.